ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind heute im anderen Spanien, weit ab von den sonnenverbrannten, durchfluteten, überstrahlten Mittelmeerstränden. Wir sind im Baskenland, inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Das Baskenland, kurz zur Einordnung, liegt an der Grenze zu Frankreich am Atlantik, am Golf von Biscaya. Euskadi, so nennen die Bewohner ihr Baskenland, auf Baskisch, 2,5 Millionen Einwohner nur, aber eben mit einer ganz eigenen Sprache. Das Baskenland ist bekannt für sein Bestreben nach Unabhängigkeit oder zumindest Autonomie. Die ETA überzog Spanien vor Jahrzehnten mit Terror. Auch dafür ist das Baskenland bekannt, am Ende berüchtigt. Und dann ist da natürlich noch Bilbao. Dort lebt fast die Hälfte der Basken. Und dort steht das ganz wunderbare Guggenheim-Museum. Das sollte, nein, das muss man auch kennen. Einer kennt das alles. Mit dem rede ich jetzt, Thomas Becker, der war für uns im Baskenland. Hallo Thomas.
Hallo Udo, grüße dich.
Grüße dich auch, Thomas. Es gibt so viel Spannendes im Baskenland. Was hat dich vor allem dorthin gezogen?
Terra incognita. Ich kenne Spanien wenig, ich kenne das Baskenland überhaupt gar nicht. Und deshalb war das für mich, nachdem ich häufiger doch diese wunderschönen ikonischen Bilder vom Guggenheim-Museum gesehen habe, habe ich gesagt, das wäre vielleicht mal eine Idee. Und meine Frau ist Spanisch sprechend, deshalb hat sich das ein bisschen angeboten. Sie kommt eigentlich ursprünglich aus Südamerika, aber das war uns dann zu weit. Und da hat sich dann tatsächlich das Baskenland mal angeboten mit seiner sehr interessanten Geschichte und auch mit der Zweisprachigkeit und mit den zwei Kulturen, die dort nebeneinander existieren.
Ja, du sprichst ja auch Spanisch. Ihr habt zusammen in Ecuador gelebt. Auch da haben wir ja schon mal eine Sendung gemacht. Mhm. Nicht? Mancher mag sich vielleicht noch erinnern. Du hast das Guggenheim eben schon mal kurz erwähnt. Da kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf. Du hast deine Sendung die teuerste Hundehütte der Welt genannt. Das bezieht sich ja aufs Guggenheim. Erklären wir später nochmal. Ist das Museum allein einen Besuch wert?
Ja, definitiv. Es gibt ja weltweit nur 4 von diesen bekannten Guggenheim-Museen. Das älteste und wohl auch bekannteste ist in New York. Dann gibt es noch einen in Abu Dhabi und in Venedig und eben dies hier in Bilbao. Und wer zeitgenössische Kunst mag, Pop-Art, wer Installationen mag, der ist auf jeden Fall angehalten, sich das Museum mal anzuschauen. Es hat auch noch den großen Vorteil von uns hier aus Deutschland, also zum Beispiel aus Berlin oder aus Hannover oder auch aus Hamburg, in Hamburg und Haiti. Man ist relativ schnell dort. Und die Infrastruktur wird ja auch noch ein bisschen Thema sein für die Reisenden. Die Infrastruktur ist so gut ausgebaut, man ist quasi in 20 Minuten vom sehr, sehr kleinen, übersichtlichen Flughafen, das dauert alles nicht lange, in den Bus gestiegen. Und dann ist man schon in 20 Minuten vor diesem Guggenheim-Museum. Und es lohnt sich für Kunstinteressierte auf jeden Fall.
Ja, und ich muss ja sagen, und du merkst, ich kenne es auch, allein das Gebäude ist ja schon ein Besuch wert, egal was da drin ausgestellt wird. Das ist so meine Einstellung dazu. Das Baskenland, habe ich eben auch schon erwähnt, ist auch für sein Autonomiestreben bekannt, früher ziemlich, ziemlich gewalttätig. Spürt man das heute noch?
Nein. Ich habe es nicht gespürt, ich habe es nur durch ein bisschen Vorwissen natürlich einordnen können und aber eigentlich nur durch die Gespräche mit den Menschen vor Ort ist es immer wieder aufgetaucht, ohne dass ich da direkt nachgefragt hätte. Diese ETA-Geschichte, diese Bestrebung nach Unabhängigkeit, diese eigene Kultur ist so verwachsen mit den Menschen und dadurch, dass viele auch, eine meiner Personen, die ich interviewt habe, wird es auch erzählen, dass eigentlich jede Familie, Freunde oder auch Familienmitglieder verloren haben durch diesen Unabhängigkeitskampf, man kann vielleicht auch sagen Krieg, durch Bombenanschläge, durch viele, viele Tote. Dadurch bekommt man das noch mit. Aber als jemand, der dorthin reist, also hätte ich das vorher nicht gewusst, wäre mir nicht bewusst gewesen, dass das mal eine Region war, die so wirklich gefährlich war. Man sieht weder besonders viel Polizei auf den Straßen, noch hätte ich mich irgendwo unsicher gefühlt. Es ist eigentlich eine sehr zugewandte, sehr, sehr offene, sehr lebenslustige Stadt, wo diese Geschichte im Moment nur noch in den Geschichten eine Rolle spielt.
Ja, spielt nur noch in den Geschichten eine Rolle. Trotzdem nochmal nachgefragt, sollte man sich darauf vorbereiten, sich so ein bisschen einlesen in das Politische? Hast du das getan?
Ich habe es, muss ich zugeben, nicht getan. Ich leiste mir in den letzten Reisen mehr oder weniger den Luxus, mich wirklich so als naiver Beobachter auf eine Region oder eine Stadt einzulassen. Also ich habe natürlich einen Grund, dorthin zu fliegen, habe ich ja schon gesagt, das war vor allem die Nähe. Das war das Guggenheim-Museum und auch das gute Essen, das wird auch ein Thema sein später noch. Aber ich habe mich nicht intensiv in die Geschichte vertieft, weil ich die Stadt quasi aus so einem naiven Beobachterposten kennenlernen will, durch die Gespräche, durch die ersten Begegnungen und nicht schon mit einem vorgeprägten Bild in die Stadt gehe und dann eigentlich nur das sehe, was ich schon mal gelesen habe, sondern ich will da ein bisschen offener rangehen. Deshalb habe ich hier die Recherche auf ein Minimum reduziert.
Ja, interessanter Tipp, würde ich sagen. Thomas, deine erste Reportage beginnt gleich in einem Friseursalon. Zufall oder wolltest du das so?
Kein Zufall mittlerweile, kein Zufall mehr. Wenn ich das mache, es gibt natürlich auch Reisen, die ich intensiv vorbereite, weil mich da etwas ganz speziell interessiert. Aber wenn ich da so naiv rangehen will, gerade in so ein Gebiet, was ich noch überhaupt gar nicht kenne, dann ist häufig der erste Besuch Friseur. Man macht sich ja manchmal zu Hause eigentlich schick für eine Reise. Ich habe mir dann irgendwann aber gedacht, eigentlich kommt man am besten ins Gespräch mit den Leuten, wenn man das, was sie auch macht, im Alltag macht. Und deshalb ist fast jetzt immer mein erster Besuch bei einer Reise Friseursalon. Und tatsächlich bin ich da mit einer Dame ins Gespräch gekommen, die mich fasziniert hat.
Die hören wir jetzt gleich mit Thomas Becker nach Bilbao zum Haare schneiden.
Wir Leute aus Bilbao, die Bilbaínos, wir sind schon ein bisschen eigen. Wir haben den Ruf, besonders im Rest Spaniens, ein stolzes Völkchen zu sein. Wie soll ich das am besten erklären? Wir sind in allem die Besten, egal worin. Fanfarrones, sagt man dazu. So eine Art Streber sind wir.
Camille Rodriguez besitzt ein kleines Friseurgeschäft in einem Eckhaus nahe dem Moyoaco Geltokia, dem ovalen Hauptplatz im Zentrum Bilbaos. Er liegt fast in der Mitte des Halbrunds, das der Fluss Nervión um die Innenstadt zieht und sie so in zwei Teile teilt. Die 62-Jährige hat ein strenges Gesicht, aber doch mit liebevollen grünen Augen, die leuchten, wenn sie von ihrer Stadt erzählt.
Wir sind Fanfarrones. Wir machen alles besser als die anderen. Wir haben das beste Essen, immer nur das Beste. So ist das hier in Bilbao. Aber es ist auch wirklich phänomenal. Es ist eine ruhige, sichere Stadt, eine wunderschöne Stadt. Als ich Kind war, war es hier überall grau und traurig. Immer noch estupenda, ganz hervorragend. Aber aus heutiger Sicht eine hässliche Stadt. Und der Fluss war marrón, hässlich, braun und absolut vergiftet.
Der Fluss schlängelt sich noch 23 Kilometer weiter gen Norden, bis er sich in den Atlantik ergießt. Wegen der Meeresnähe heißt die Nervión auch nicht, wie sonst für einen Fluss in Spanien üblich, Rio, sondern Ria. Denn er hat innerhalb der Stadt einen Tidenhub von mehreren Metern. Ein Grund, warum es in Bilbao nicht die klassischen romantischen Cafés am Wasser gibt. Stählerne Spundwände rahmen die Nervión ein, die schon immer die Stadt und ihren Handel und ihre Schwerindustrie prägte. Heute wird auch die Nervión von Touristen genutzt, wie von dieser Gruppe junger Frauen, die im Sonnenschein mit ihren Kanus den Fluss hinunterpaddeln. Hinter ihnen das Wahrzeichen Bilbaos, der imposante, metallglänzende, geschwungene Bau des berühmten Guggenheim-Museums. Die Kohlefrachter aus Carmeles Kindheit fahren hier schon lange nicht mehr.
Früher sind die Schiffe hier bis hinein ins Zentrum gefahren. Der Fluss war schokoladenbraun. Aber dann hat man das eingestellt und heute kannst du darin fischen. 30 Jahre ist das erst her, dass hier alles total verschmutzt war.
Vom zentralen Platz ausgehend teilen 8 Straßen den Stadtkern mit knapp 1 Kilometer Durchmesser und führen zu 3 neuralgischen Punkten. Dem Bahnhof im Süden, dem Fußballstadion San Mames von Traditionsverein Athletic Bilbao im Westen und dem kulturellen Zentrum um das Guggenheim-Museum im Norden der Stadt. 7 Hügel fassen die Stadt ein und prägen Klima und Landschaft Bilbaos. Der höchste der Berge, der Pagasari, erreicht rund 700 Meter. Sein Gipfel liegt keine 5 Kilometer Luftlinie entfernt von der Gran Via, der baumbestandenen Flaniermeile in Bilbaos Zentrum, an dem sich ein farbenprächtiger Stadtpalast aus dem 19. Jahrhundert befindet. Der ehemalige Sitz des Gouverneurs der Provinz Biscaya, heute der Palast der Regionalregierung. Für die junge Führerin Ainjele fasst die Wandmalerei in der marmornen Eingangshalle die Geschichte ihrer Stadt am besten zusammen.
Das Bild zerfällt in zwei Teile. Auf der einen Seite sehen wir Menschen in einfacher Kleidung, die Bauern des 19. Jahrhunderts in einem agrarisch geprägten Land. Und rechts sehen wir dann schon die langsame Industrialisierung, die Schornsteine und Fabriken, das 20. Jahrhundert. Es zeigt also den ersten wichtigen Wandel in unserer Geschichte, die erste Transformation vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Die überschwängliche dekorative Ausstattung spiegelt den Geltungsdrang des damaligen Bürgertums wider und dessen wirtschaftlichen Erfolg, so die 31-jährige Ainjele weiter.
Im dritten Bild sieht man schon den langsamen Wandel. In den 1970er, 80er Jahren gab es noch diese schmutzige Schwerindustrie. Dann entsteht der sogenannte dritte Sektor mit Dienstleistungen und Tourismus, der Bilbao heute so prägt. Man sieht hier schon zum Beispiel das Museum Guggenheim dargestellt.
Am Ufer der Nervion, an einem warmen Frühlingstag. Das Guggenheim liegt tief unten am Fluss. Deshalb überragt es, trotz einer Höhe von rund 50 Metern, auch nicht die ursprüngliche Architektur aus Gründerzeithäusern auf der anderen Straßenseite. Eine Band spielt Jazz vor einem Café, in dem Bärchen und andere Besucher die ersten Sonnenstrahlen genießen. Die Kunstsammlung des Guggenheim ist beeindruckend. Aber es ist das von Frank Gehry 1997 entworfene Gebäude, das Aufsehen erregt hat in der Welt der Architektur und Bilbao erst zu einem touristischen Anziehungspunkt gemacht hat. Gehry schuf mit dem von glänzenden, wallenden, in sich verschobenen Metallplatten verkleideten Gebäude eine ikonische Architekturskulptur. Zu ihr gehören auch die beiden Brücken, die zum Museum führen. Eine filigran und elegant, die andere wuchtig und schwer. Und die Fußgängerpromenade am Fluss, erklärt Kunstführerin Virginia Bogens, die die Deutsche Schule in Bilbao besucht hat.
Das war Glück. Die baskischen Behörden haben sich angestrengt, einen Renovierungsplan für Bilbao herzustellen. Und irgendwie haben sich dann mit den Amerikanern der Guggenheim Foundation von New York getroffen. Erstmal so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre kam hier der Direktor aus dem Guggenheim New York, Tom Krenz, mit Frank Gehry als Berater nach Bilbao. Und sie haben sich dann Bilbao angeguckt und zum Schluss haben sie diesen Platz hier am Fluss gesehen, einen großen Platz, der halt Platz hatte, um das Museum zu bauen.
Der Haupteingang des Guggenheim wird von Jeff Koons Figur West Highland Terrier bewacht. Der 12 Meter Blumenhund besteht aus 60.000 lebenden Pflanzen, die in einem sorgfältig geplanten visuellen Konzert nacheinander erblühen. Ein freudiges, verspieltes Gebilde, das viele Betrachter in eine unbeschwerte Kindheit zurückversetzt. Papi, wie er von den Einheimischen genannt wird, wird noch einmal um rund 40 Meter von dem stahlstrahlenden Koloss Guggenheim überragt. Spötter nennen den 120 Millionen Euro teuren Bau deshalb die teuerste Hundehütte der Welt.
Wir waren am Anfang sehr erschrocken, nämlich wir waren dem Tourismus nicht gewöhnt. Das Wetter ist hier in Spanien, also hier in Bilbao, nicht das Beste von Spanien, nämlich es ist ziemlich regnerisch und die baskischen Behörden mussten auch viel Geld ausgeben, um diese ganze Struktur, also dieses ganze Gebäude zu finanzieren. Aber zum Schluss wurde es zu einem Erfolg. Wir bekommen mehr als 1 Million Besucher per Jahr und wir sind halt sehr glücklich, dass das Guggenheim Museum hier entsteht.
Das Museum zeigt zeitgenössische Kunst des 20. Jahrhunderts. Weniger Malerei, mehr Skulpturen und Installationen. Durch den wuchtigen, aber doch luftigen Bau geben viele Fenster immer auch den Blick auf die Stadt frei. Den Fluss, die Brücken, die sie einrahmenden Hügel. Neben weltbekannten Künstlern wie Anish Kapoor mit seinem aus spiegelnden Silberkugeln zusammengesetzten Baum oder Bildern von Roy Lichtenstein, hat es ein neueres Stück in den Ausstellungssälen Virginia Bogens besonders angetan. 8x14 Meter lang hängt wallend ein Teppich aus kleinen Aluminiumstückchen an der halbrunden Wand, von unten regelrecht eingetaucht in wenige leuchtende, grelle Farben. Ein Professor aus Ghana, El Anatsui, hat Rising Sea 2019 angefertigt, erklärt Virginia.
Er spricht uns auf verschiedene Probleme an, wie zum Beispiel das Problem des Kolonialismus. Die Aluminiumfolien, die gehören zu den Weinflaschen, die Amerikaner und Europäer für Sklaven ausgetauscht haben, ja, im 19. Jahrhundert. Und das ist ein sehr schönes Werk.
Ein Teil der freundlichen Energie strahlt von hier unten, von diesem lichtdurchfluteten, spiegelnden Gebäude am Fluss, aus auf den Rest der Stadt.
Das war das Guggenheim, die teure Hundehütte. Thomas, muss man für eine Reise ins Baskenland etwas mitbringen? Sprachkenntnisse etwa, vielleicht sogar ein bisschen Baskischkenntnisse?
Schwierig, also ich bin einigermaßen gut im Spanischen, aber selbst ich, auch meine Frau, hat das Baskisch überhaupt nicht verstanden. Das ist historisch bedingt, die sind nicht miteinander verwandt. Das kommt vom Lateinischen. Also aufs Baskische, wenn man nur kurz da ist, sich diese Sprache, die nur 2 Millionen Menschen sprechen, anzulernen, da muss man schon ein bisschen Motivation mitbringen. Mit Spanisch kommt man natürlich weiter, allerdings ist der Akzent dort auch ziemlich ausgeprägt. Englisch kann man so gut wie gar nicht benutzen. Also selbst schon beim Ticketschalter am Bus am Flughafen wird es schon mit Englisch schwierig. Also so ein paar Brocken Spanisch sollte man auf jeden Fall mitbringen, wenn man ins Baskenland fährt.
Oder zumindest irgendwie ein gutes Heftchen dabei haben mit Übersetzung. Wie leicht war es dann für dich, an die Menschen ranzukommen?
Einfach. Ich habe die Basken als sehr offen, sehr zugewandt, sehr gesprächig erlebt. Und wenn man mit wahrem Interesse in so eine Unterhaltung einsteigt, ich habe keinen erlebt, der sich auf ein Gespräch nicht eingelassen hat. Also zugewandt und offen. Also es ist sehr einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber wie gesagt, in der Regel auf Spanisch.
Ja, kommen wir noch mal ganz kurz so zum Politischen. In vergangenen Jahren waren das ja vor allem die Katalanen und Barcelona, die von sich reden gemacht haben durch Autonomiebestrebungen. Wie sehr grenzen sich die Basken denn heute noch vom restlichen Spanien ab?
In der Verwaltung grenzen sie sich ab. Sie sind jetzt eine autonome Region geworden. Sie haben ein eigenes Parlament. Und sie grenzen sich im täglichen Leben ab durch ihre baskische Kultur. Vielleicht dieser typische baskische, schräg sitzende Hut, der ist einigen vielleicht bekannt. Das ist so ein Symbol, was gerne getragen wird, auch gern verkauft wird natürlich. Und dadurch, dass die Begriffe, die man vielleicht aus dem Spanischen kennt, also aus dem Spanischen, ich sag mal, sie umgebenden, vielleicht auch Mutterland, zum Beispiel die Tapas, die ja sicherlich jedem Begriff sind, kleine, appetitliche Häppchen, die heißen da Pin. Und also auch das, was vielleicht aus der spanischen Kultur kommt, ganz wichtig, hat natürlich nochmal einen baskischen Namen. Also es ist schon eine starke, ich sag mal, sie sind schon sehr selbstbewusst, die Basken, was ihre Kultur angeht.
Wir tauchen jetzt ein mit Thomas Becker ins eigenständige, selbstbewusste Bilbao.
Auf den Straßen von Bilbao ist es gesellig. Springbrunnen an kleinen Plätzen laden zum Verweilen ein. Kommt man mit ihnen ins Gespräch, sind die Basken allerdings nicht immer leicht zu verstehen. Mit einem starken Akzent, wenn sie Spanisch sprechen, aber besonders, wenn sie ihre zweite offizielle Landessprache, das Euskera, wie es auf Baskisch heißt, sprechen. Es gibt nur rund 900.000 Menschen, die Baskisch sprechen. Es ist eine absolut isolierte Sprache, die keine anderen Verwandten hat und ist wohl Europas älteste noch lebendige Sprache. Erklärt mir Ika. Ein freundlicher Polizist auf der belebten Gran Vía im Stadtzentrum.
In ganz Spanien verstehen sie sich einigermaßen, ob das Valencia ist oder Mallorca. Sie sprechen alle mehr oder weniger Katalan, auch wenn es immer Regionaldialekte gibt. Aber die können sich alle verstehen. Wir haben hier offiziell 2 Sprachen, Katalan und Euskera.
Die Eigenständigkeit und der ausgeprägte Lokalpatriotismus der Basken hat vor allem historische Gründe, erklärt mir Ika.
Als die Römer Spanien erobert haben, waren sie auch hier, haben uns aber nie wirklich besetzt. Anders als viele andere Teile Spaniens und Europas. So haben wir die Eigenständigkeit unserer Sprache erhalten.
Die Römer ließen das Baskenland in der Antike also links liegen, doch deren Eigenständigkeit und Unabhängigkeit war vor allem im 20. Jahrhundert bedroht. Besonders in den Zeiten der Diktatur unter dem Faschisten Franco von 1939 bis 1975 mussten viele Basken leiden, auch sterben. Bekannt geworden ist der Kampf der ETA für die Eigenständigkeit des Baskenlandes.
Etta wollte eindeutig einen hohen Richter ermorden.
Jetzt also scheint Etta wieder aktiv zu sein.
Heute Morgen ein Mensch getötet worden.
Dennoch geht die Polizei von einem Attentat.
Wer Etta-Mitglieder strafrechtlich verfolgt, der riskiert sein Leben.
Schon seit den 1960er Jahren strebte die ETA, was so viel bedeutet wie Freiheit für die Heimat, nach Unabhängigkeit. Sie führte einen bewaffneten Kampf gegen die spanische Regierung, erklärt Carmele in ihrem Friseursalon.
Das war am Anfang eine Freiheitsbewegung. Aber dann, als Franco starb und die Demokratie kam, veränderte sich das. Alle Familien hatten Tote zu beklagen oder Nachbarn waren getötet worden. Man hat dann in die andere Richtung geschaut und das ignoriert. Aber die Anschläge wurden immer willkürlicher. Und dann haben die Leute gesagt, das geht so nicht weiter.
2018 stellte die ETA ihre militärischen Aktivitäten ein. Doch noch heute gibt es eine tiefe Spaltung in der Gesellschaft wegen der mehreren hundert Opfer. Carmele erinnert sich noch gut an die Zeit der ETA, aber auch der Unterdrückung durch Spanien. Mindestens Gefängnis drohte denjenigen, die baskisch sprachen oder auch nur die Symbole der Kultur verwendeten. Bis zum Tod des Diktators Franco.
Nach dem Tod Francos 1975, da war ich noch ein Mädchen, 14 Jahre alt, da wurde sofort unsere Ikurriña, die baskische Fahne, überall herausgehängt. Mein Vater und ich sind sofort ins Auto gestiegen, um zum Rathaus zu fahren.
Carmele stockt. Es treten Tränen in ihre grünen Augen, als sie davon erzählt.
Als wir dann dort ankamen und mein Vater zum ersten Mal die Ikurriña vor dem Rathaus wehen sah, musste er weinen. Viel hat sich geändert seitdem. Ich habe nie baskisch gelernt, aber meine Kinder dürfen es nun in der Schule wieder lernen. Und man darf es auch im spanischen Parlament offiziell sprechen. Ich sage immer, wir sind nicht schlechter oder besser als andere. Jeder hat doch seine Eigenheiten. Nur uns hat man das lange verboten.
Die Zeiten der Unterdrückung und des Terrors sind vorbei. Das Baskenland hat mittlerweile weitgehende Autonomie erreicht. Es gehört aber weiterhin zu Spanien. Freitagabend in einer kleinen Bar im Osten der Stadt, auf einem der sieben Hügel, die die Stadt umgeben. Die Häuser sind hier höher und Wein und Bier billiger als in der Unterstadt beim Guggenheim-Museum.
Dieses Viertel heißt Santucho. Es ist super hier.
Sagt die 40-jährige Maria, die ursprünglich aus Honduras kommt und seit 12 Jahren in Santucho wohnt.
Hier fährt ein Bus, die Metro und zum Einkaufen alles hier. Kleine Geschäfte, Fischläden, Bars, auch Restaurants. Alles in Gehentfernung. Wir sind hier wie eine kleine Stadt innerhalb der Stadt.
30.000 der rund 350.000 Einwohner Bilbaos leben hier. Im 20. Jahrhundert hat es hierher vor allem Zuwanderer gezogen. Viele Rumänen, aber auch Menschen aus den ehemaligen spanischen Kolonien wie Maria. Ihr Tischnachbar, Igor, 63 Jahre alt, mit dicker Brille und ledriger Haut, arbeitet im französischen Teil des Baskenlandes, rund 2 Autostunden entfernt. Heute besucht er seine Familie. Er ist hier geboren.
Es hat sich viel verändert. Santucho war immer schon ein Arbeiterviertel. Die Menschen leben und schlafen hier. Früher haben sie unten im Stadtteil Echevarria in der Metallindustrie gearbeitet. Aber mit dem Eintritt Spaniens in die Europäische Union Ende der 80er Jahre ist die Industrie vor die Hunde gegangen. Aber Santucho war schon immer anders. Hier haben sich die Immigranten immer gut eingelebt. Es ist ein anderes Leben als im Rest von Bilbao.
Santucho verdankt seinen Namen einer Einsiedelei, die 1737 zusammen mit einer Kirche gegründet wurde. Da sowohl die Einsiedelei als auch die darin befindliche Heiligenfigur klein waren, erhielt sie im Volksmund den Namen Santucho. Santu bedeutet auf Baskisch heilig und Tucho ist eine Verkleinerungsform. Ebenfalls auf Baskisch, also kleiner Heiliger. Die Kirche steht noch heute prominent auf dem Hügel und überblickt die Altstadt mit Fluss Nervión, Guggenheim-Museum und den Touristenströmen. Die Altstadt ist ein Ort, den Igor meidet und nur aus einem Grund besucht, um Fußball zu gucken. Dazu könnte er sogar mit dem Fahrstuhl fahren, der unterhalb der kleinen Kirche die Unter- und die Oberstadt verbindet.
Der Fahrstuhl ist extra angelegt worden für Menschen, die gehbehindert sind und Probleme haben beim Ab- und Aufsteigen. Wenn ich nach Bilbao gehe, dann zu Fuß. Da treffe ich mich mit meinen Freunden aus dem Casco Viejo, der Altstadt. Da schauen wir dann gemeinsam Fußball. Zurück geht's dann in der Regel mit der Metro.
Mit dem Fahrstuhl in die Altstadt, dort wo die meisten Touristen sind, natürlich auch, Thomas, empfehlenswert?
Ja, sehr empfehlenswert ist auch der Hauptgrund, warum Touristen, warum Reisende kommen, die Altstadt sich anzuschauen. Ich habe ja so ein bisschen auch die Außenbezirke besucht, um das vielleicht kein komplettes, aber doch wenigstens ein mehr ganzheitliches Bild zu bekommen. Die Altstadt ist lebendig, ist bunt, ist laut, aber nicht zu laut. Also richtig großartig schreiende Musik gibt es dort eigentlich nicht. Aber es gibt wahnsinnig tolle Orte zu essen. Eigentlich an jeder Ecke bekommt man diese Pinchos, diese Tapas, die man so kennt. Herrlich angerichtet. Und diese Altstadt ist eigentlich das Zentrum, was man besuchen muss, wenn man als Tourist kommt. Und ist auch gehläufig vom Guggenheim-Museum entfernt.
Wer reist denn so ins Baskenland? Wie ist dein Eindruck? Sind das, ja kann man das vielleicht sagen, andere Touristen als im sonstigen Spanien?
Da bin ich mir sicher. Also die Strandtouristen trifft man weniger. Es ist hier schon kulturell interessiertes Publikum. Ich denke auch Leute, die eher ein bisschen mehr Geld mitbringen tendenziell, denn die Preise sind schon gesalzen. Also je nachdem, in welchem Teil der Stadt man sich aufhält, aber unten in der Altstadt, da kann man schon sehr, sehr schnell sehr viel Geld ausgeben für kleine Speisen. Also zum Sattessen ist da nichts dabei, aber das Portemonnaie ist nachher trotzdem leer. Also eher gediegenes Publikum, kulturinteressiert und Leute, die auch ein bisschen Geld mitbringen für diese Veranstaltung.
Von den Kanaren, von Mallorca, da ist ja wirklich das Thema Overtourism bekannt. Zu viele Menschen, zu viele Reisende. In Bilbao, im Baskenland, ist noch Luft nach oben. Stimmt das oder ist da auch schon ganz schön voll?
Ich war jetzt das letzte Mal im Frühling da und es war schon gut gefüllt. Ich habe keine Zahlen, das ist also eher so ein Gefühl. Ich meine aber, dass weder die Anwohner noch die Touristen sich zu sehr auf die Nerven gehen. Also ich fand es noch ein angenehmes Maß an Tourismus.
Ein angenehmes Maß an Tourismus ab in die Unterstadt jetzt mit Thomas Becker.
Vom Hügel um Santucho geht es tatsächlich mit dem Fahrstuhl und Rolltreppe in die Unterstadt. Er fasst 20 Leute und endet direkt in der unterirdischen U-Bahn-Station. Bilbao hat eine erstaunlich gute Infrastruktur. Es ist eine der wenigen Städte, die komplett behindertengerecht und frei von Hindernissen ist. Vom Arbeiterviertel geht es nun also in das tiefer gelegene, quirlige Casco Viejo, das Altstadtviertel, voll von Cafés, Restaurants und natürlich Tapas-Bars.
Das ist ganz einfach. Tapas und Pinchos sind zwei Namen für die gleiche Sache. In Spanien heißt es halt Tapas und bei uns auf Baskisch Pinchos.
Erklärt Jorge. Der 57-Jährige betreibt das Ereca auf der Plaza Nueva, dem zentralen Platz in der Altstadt. So groß wie ein Fußballfeld ist er komplett von einem Kolonnadengang umgeben, in den sich die Pinchos-Bars ducken. Haute Cuisine in klein. Jorge zeigt auf die kleinen kulinarischen Kunstwerke, die in Deutschland eher Appetithäppchen wären, hier aber die verhaltene, elegante Esskultur auszeichnen.
Diese Pinchos hier zum Beispiel werden paniert, mit Bechamelsoße serviert. Aber das ist überall anders. Jede Kneipe hat ihre ganz eigene Spezialität. Wir haben hier 24 Bars. Du findest hier unzählige Varianten, weil alle ihre eigene Spezialität haben. Unsere Spezialitäten sind aber kleine Hamburger und kleine belegte Brötchen.
Die Auslagen der Bars sind prall gefüllt. Doch die mehrstöckigen Glasvitrinen leeren sich immer schnell. Die Küchen im hinteren Teil der Bars kochen unter Hochdruck auf winzigem Raum Sterneverdächtiges mit Sardellen und Chilischoten, Schweinebäckchen auf Crackern, die im Mund zergehen, gegrillter Oktopus mit Oliven, gefüllte Miesmuscheln oder marinierte Kabeljauspieße. Und zu den Pinchos gehört auch immer ein Glas baskischen Weins, der Chacolí. Oben in Santucho kostet das Glas 2 Euro, hier unten gut das Dreifache. Fortgeschrittene schauen übrigens, was der Küchenchef angeschlagen hat. Denn die besten Pinchos sind oft nicht die ausgestellten, sondern die, die man bestellen muss, die dann ganz frisch in der Küche zubereitet werden. Unrasiert, fröhlich und schon leicht angegraut redet der Vollblutgastronom Jorge von Plaza Nueva gerne über die Kultur in Bilbao. Und mit etwas Wehmut blickt er zurück auf die baskische Lebensweise. Denn was das Baskenland so offen und liebenswert macht, verliert langsam, aber sicher an Bedeutung, sagt er.
Früher hießen die Chiquitenos. Da traf sich eine Gruppe von Freunden, oft schon vor dem Frühstück, um gemeinsam in eine Bar zu gehen. Dann ging man nach Hause, frühstücken, dann arbeiten. Und nach der Arbeit ging das Ganze dann weiter. Die Leute hatten am Ende des Tages 20, 30 Glas Wein intus. Aber diese Tradition wird jedes Jahr weniger. Wer kann sich das heute schon noch leisten?
Doch eins wird wohl erhalten bleiben, so Jorge weiter. Denn das, was das Baskenland so offen und liebenswert macht, das wird sicherlich nie ganz verloren gehen. Da ist er sich sicher.
Hier dreht sich alles ums Essen. Und die Leute bleiben nicht zu Hause. Hier spielt sich das Leben auf der Straße ab. Klar, die Kinder müssen auch mal zur Schule gehen, aber davon abgesehen sind wir immer draußen.
Thomas, Bilbao ist spannend, da sind wir uns jetzt ganz, ganz sicher. Und dann, wohin, wo warst du noch?
Wir haben ein bisschen die Gegend uns noch angeschaut. Das ist ganz hübsch. Bilbao ist ja von 7 Hügeln umgeben. Die Hügel ziehen sich weiter bis zum Atlantik, rund 20 Kilometer nur Richtung Norden. Und es erinnert so ein bisschen ans Allgäu, habe ich gefunden, ans deutsche Allgäu, wenn man das kennt. Und nicht weit entfernt, auch gut angebunden mit dem Zug, eine Stunde Fahrt. Da liegt Guernica. Das kennt man sicherlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Zweiten Weltkrieg auskennt. Und Guernica war im Spanischen Bürgerkrieg, da sind wir also Ende der 30er Jahre, 1937, eine Hochburg der Separatisten. Und Franco, der dann später ja an die Macht gekommen ist und dann bis in die 70er Jahre tatsächlich auch Spanien als Faschist regiert hat, hat im Bürgerkrieg diese Separatisten bekämpft und sich der Hilfe auch deutscher Truppen der Legion Condor bedient. Und eine Stunde Zugfahrt entfernt, auch ein Museum dort zu sehen, aber doch eher historisch als Platz interessant, wenn man an den Schauplatz tatsächlich dieser Geschichte reisen will. Denn das Museum im Vergleich zum Beispiel zum Guggenheim-Museum ist wenig aufbereitet, auch überhaupt gar nicht auf Deutsch, was ich dann als historisch Interessierter und als, wenn man das so will, als Person, ja, der Täter. Die Auseinandersetzung fällt dann doppelt so schwer. Aber als historischer Ort Guernica kann man einen Tagesausflug machen. Und das ist auch zu empfehlen, gerade für Leute, die sich ein bisschen für den Hintergrund interessieren.
Mit Thomas Becker haben wir Bilbao kennengelernt. Ich würde mal sagen, auch schätzen gelernt. Aber auch ein bisschen das Baskenland drumherum und die Hintergründe. Thomas, ich danke dir.
Udo, sehr gerne.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Georg Czoske, Wolfgang Sesko und Udo Schmidt.
Von NDR Info.